Ich lese noch mal von Vers 9 ab und sage ein paar Worte dazu. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Ich sage noch ein paar Worte zu dieser brüderlichen Liebe. Es ist am allerschwierigsten, die Brüder zu lieben, weil, ist noch was, weil die Brüder einem am meisten auf den Wecker fallen. Ich weiß nicht, ob sie Brüder gehabt haben, mit denen kann man sich am heftigsten schlagen. Und es ist am allerschwierigsten, miteinander gut zu leben. Man kann ganz tolle Liebe haben zu den Indianern in Südamerika, aber mit seiner eigenen Frau im Streit leben. Sehen Sie? Und da fängt das christliche Leben an, im engsten Kreis. Von der brüderlichen Liebe, sagt der Paulus, muss ich nicht schreiben, denn ihr seid von Gott gelehrt. Ihr seid von der Liebe Gottes motiviert und entzündet, entflammt. Und da lebt etwas unter euch. Es beeindruckt mich immer wieder, wie ich das sehe, wie Liebe in ihnen auch lebt und wie sie das wahrnehmen, wie sie umeinander sich annehmen. Das ist ganz Wunderbares. Wie das eine spontane Aktion ist. Ich freue mich über so viel von ihren Taten. Was ist das ein Geben? Was ist das ein Reden? Ein Draufzugehen auf andere Menschen, Kontakte halten, Liebe annehmen um Kranke und versorgen. Und da sagt Paulus, wie das hier weiter geht, und er wünscht, dass das noch umfassender wird, noch vollkommener, da meint er, noch mehr das ganze Leben prägt. Vers 11, was ist das mit dem stillen Leben? Das Evangelium war immer eine Revolution, damals in der Welt des Hellenismus. Wenn plötzlich die Frauen Gleichberechtigung bekamen, bei Jesus genauso angenommen waren. Wenn man plötzlich eine ganz neue Weltschau bekommen hat, und dem Paulus war es wichtig, die Christen wieder runterzutreiben, ihren Platz in aller Stille auszufüllen. Es ist bei Christen sicher immer wieder eine große Gefahr, dass man Riesensprüche macht und über alles hinwegfliegt. Bleibt an einem stillen Leben, tu das, was dir vor die Hände kommen. Man hat oft gehetzt von den Marxisten her und hat gesagt, die Christen haben so schlecht gegen die Sklaven, gar nichts für die Sklavenbefreiung getan. Doch, die haben die Sklavenbefreiung bewirkt. Damals im alten Römerreich und später noch einmal. Aber sie haben es nicht revolutionär getan, sondern in ganzer Stille und in Liebe. Und des Christen Bewährung ist zuerst an seinem Platz. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn Christen sich ja vortun in der Lösung der Weltprobleme. Wie wenig hat eigentlich unsere Friedensbewegung ausrichten können? Wie hilflos ist sie auch jetzt wieder? Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Heute wird jeder so gebraucht, dass er vorm Fernseher sitzt und wird emotionalisiert für die Weltprobleme. Und er kann doch von seinem Sessel aus gar nichts tun. Und wir versagen oft an unserem Platz, da wo uns Gott hingestellt hat, danach wird uns Gott richten. Ob ich die Treue im Kleinen lebe und dort an meinem Platz mein Leben führe und das meine schaffe, mit meinen eigenen Händen arbeiten. Die Bibel hat ja eine merkwürdige Arbeitsethik. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Hat eine tiefe Bedeutung auch für das Arbeitsethos. Ich meine immer wieder im Sozialen, heute sind andere Gesichtspunkte da. Es ist für einen Menschen verletzend, wenn man ihm keine Arbeit gibt und wenn man ihm bloß Almosen gibt. Das möchte ein Mensch gar nicht. Es ist interessant, was hier alles drinsteckt, aber wir brauchen jetzt nicht in der Länge noch auszuziehen, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemand angewiesen seid. Jetzt kommt der Hauptteil heute Abend von der Auferstehung der Toten. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal mit dem Sterben konfrontiert wurden. Es ist jedes Mal sehr, sehr schwer. Auch wenn alte Menschen sterben, das ist immer zu früh. Auch im schweren Leiden, man möchte nie sagen, jetzt ist eine Erlösung, es ist eine Lücke da, und dann die ganze Frage, wo ist das jetzt? Wenn man in die Gräber hintritt und die Blumen gießt, in der Liebe, in der Erinnerung, ist der Schmerz da. Da sind Menschen von uns gegangen. Für diese ersten Christen war das Sterben ein furchtbarer Schock. Sie haben sich so gefreut auf die baldige Wiederkunft Jesu. Manche haben gemeint, die ersten Christen hätten sich getäuscht. Nein, Christen können sich gar nicht täuschen. Komm bald, Herr Jesu. Das soll auch die Grundmelodie sein. Und wir brauchen deshalb gar nicht irgend weltflüchtig zu sein, aber dass wir uns freuen und sagen, ach, wäre das schön, wenn der Herr Jesus bald wiederkäme und in dieser Welt sein neues Reich sichtbar aufrichtet. Man darf sich doch darauf freuen. Wir haben uns an den Tod heute gewöhnt, und doch nicht richtig, dass wir so denken, im Lied Hirte deiner Schafe, wo es dann im vierten Vers heißt, wenn ich heute Nacht sterben würde, machen wir das uns immer bewusst. Aber noch viel schöner, wenn wir sagen, vielleicht kommt der Herr Jesus heute Nacht. Das wäre doch schön. Wie findet er uns vor? Wie hat Jesus selber die Geschichten so extra uns plastisch erzählt von den Brautjungfern, die ihre Lampen nicht bereitet hatten und die nicht auf seine Ankunft warteten? Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Bei uns immer in den Herbsttagen, fast jedes Jahr, geben uns da Obdachlose die Ehre, die uns dann ins Gemeindehaus einsteigen und ein warmes Plätzchen suchen. Wenn man das immer wüsste, in welcher Nacht sie kommen, dann könnten wir unten warten mit dem Stecken, aber das weiß man nicht. Hier ist das drastische Beispiel, der Dieb, der in der Nacht kommt, unerwartet, und steigt da plötzlich ein. Wissen Sie, so ganz plötzlich. Und für die Leute war das nun schwer. Ja, was ist mit denen, die gestorben sind? Warum? Ja, weil doch von den Toten nichts übrig bleibt im Grab. Die verwesen. Da bleiben noch Knochen, und auch die Knochen zerfallen. Und dann sind sie weg. Was ist mit dem Verstorbenen? Sie sehen hier noch einmal in das Denken der ersten Christengemeinden hinein, wie das als Frage plötzlich aufkam. Und die Bibel ist deshalb so wunderbar, weil das nicht ein Lehrbuch ist, wo die Kapitel so abgehandelt werden. So hätten wir es vielleicht gern, aber es ist gar nicht da, sondern das ist ein Trostbuch. Und das ist an manchen Stellen natürlich auch der Grund, warum wir gewisse Fragen nicht beantworten können. Und auch heute wollen wir ganz stark aufpassen, dass wir hier nicht Dinge sagen, die nicht vom Apostel gesagt sind. Nur was uns die Apostel gesagt haben, dürfen wir wieder sagen. Ich will ganz freimütig wieder bekennen, es bleiben viele, viele Fragen offen. Vor allem, wenn wir immer wieder das ordnen wollen, wie das einmal in der kommenden Wiederkunft Jesu nacheinander abläuft. Es gibt Leute, die können das so wunderbar uns sogar noch auf die Tafel malen. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, dass es nicht ganz deckt mit der biblischen Wirklichkeit. Sondern in der Bibel lässt sich manches nicht so an der Tafel aufzeichnen, weil es uns der Herr jetzt noch gar nicht in unser irdisches Denken geben kann, das ganz stark von dem Ablauf der Zeit abhängig ist. Was sagt nun also der Apostel. Er sagt uns ganz schlicht, die gestorben sind, die sind beim Herrn. Also die Vorstellung, dass einer irgendwo in einem Reich der Toten sei, ist in der Bibel so nicht da. Und wir sollten jetzt einfach einmal die Bibelstellen sammeln, auch in unserem Kopf, damit wir das noch einmal wissen. Im Augenblick des Todes gehen die Jesus-Jünger direkt zum Herrn. Obwohl er nachher sagt, die Auferstehung folgt nach. Und jetzt werden sie sagen, ja, wie ist denn das? Lebe ich dann ohne Leib? Ja, von mir aus. Ich kann es Ihnen nicht besser erklären, als dass ich das nachbuchstabieren darf. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Im Augenblick meines Sterbens darf ich zu Jesus. Er wird die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Vers 14. Ich darf im Triumphzug bei Jesus mitmarschieren. Alle anderen Gedanken sind kein Trost. Der Gedanke, dass ich irgendwo in einem Totenreich bleibe, das ist unbiblisch. Sondern die Zusagen sind eindeutig. Und wir schlagen sie einfach auf. Philipper 1, Vers 9. Epheser Philipper 1. Vers 23. Spricht Paulus von seinem Sterben, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Also das war seine ganz gewisse Hoffnung. Die, die sterben und Jesus gehören, gehen mit dem Augenblick ihres Sterbens zu Jesus. Ich werde bei Christus sein. Oder das bekannte Wort, dass Jesus über Tote und Lebendige Herr sei. Römer 14, Vers 9. Also auch hier, Jesus, ganz klar, der die aufnimmt, die in seinem, im Glauben an ihn gestorben sind. Hebräer 12, Vers 23. Ihr seid gekommen, das ist ein Blick jetzt zum neuen Jerusalem, zum ewigen Himmelreich, zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, die also im Lebensbuch sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das sind die, die gestorben sind. Die vollendeten Gerechten. Die sind durch die Vergebung Jesu gerecht geworden, durch das Blut des Lammes. Und sind bei Jesus, in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Ich darf das wissen, dass ich ganz bei Jesus bin. 1. Korinther 15, Vers 18. Da sagt Paulus, umgekehrt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Aber wenn er auferstanden ist, sind die, die in Christus entschlafen sind, eben nicht verloren, sondern sie sind bei Christus. Weil er lebt und er nimmt uns im Sterben zu sich. Darum sollten wir nicht traurig sein wie die, die keine Hoffnung haben. Das ist ja immer wieder das Problem, was können wir Menschen sagen, die wir trösten wollen. Man kann gar nichts sagen. Man kann gar nichts sagen, wenn man normale Menschen trösten will. Man kann eigentlich dann nur bei ihren Nachbarn oder so immer wieder menschliches Mitgefühl zeigen. Das tut sehr wohl, wenn sie sagen, ich erinnere mich, wie er mir vor Jahren der Verstorbene noch so viel Liebe erwiesen hat. Oder ich habe so ein nettes Gespräch geführt. Wehmütige Erinnerung. Und tun Sie das ruhig, mitmenschliche Wärme zeigen. Aber wir können Menschen keinen Trost über den Tod hinausgeben, wenn sie nicht in Jesus sind. Die Bibel redet hier eindeutig vom Gericht. Und die, die keine Hoffnung haben, das ist schwer, wenn man es zu Lebzeiten von sich gewiesen hat. Was mir heute immer wieder fehlt, ist die Evangelisation, dass wir das in die Welt hineinrufen und den Ernst ans Tageslicht bringen. Sagen Sie das auch wieder zu Kollegen, wenn die rumstreiten. Wir hatten es am letzten Mittwoch im Bibelkreis, wo einer sagte, du kannst mir gar nichts beweisen. Ich sage, ja, natürlich kann ich nichts beweisen. Aber wie hat Wilhelm Busch immer gesagt, aber wir können es abwarten. Und das kann ich dir sagen, dass du keine Hoffnung hast im Sterben. Das ist schwer. Ich habe doch nie den Anspruch erhoben, dass wir jemand was beweisen können. Wir haben geschrieben, sie würden jetzt irgendwelche komischen Geschichten bringen, wo irgendwo in Burma vielleicht ein Toter halb lebendig wurde. Ich halte doch nichts von diesen Geschichten. Sondern reden Sie von Jesus, von dem, was die Bibel sagt. Die Menschen kennen Gottes Wort und da steht es drin. So wie bei der Geschichte vom reichen Mann am armen Lazarus, wo der sagt, ja, aber das muss man doch meinen Brüdern sagen. Und dann sagt Gott, ja, da schicke jemand zu meinen Brüdern, damit die gewarnt werden. Er sagt, ja, die haben doch das Gesetz und die Propheten. Ja, aber die lesen das doch nicht. Keine Hoffnung zu haben im Sterben, das ist eine ganz, ganz große Not. Und es ist sicher auch schlimm, dass heute auch unser Dienst an den in den Beerdigungen vielleicht, hier ist ja nicht mehr der Platz, den Menschen Gericht zu predigen, es eben schwer macht, diesen Ernst weiterzusagen. Es schleicht sich unter uns eine verbreitete Meinung ein, dass doch irgendwo da noch eine Fülle von Hintertüren wäre oder eine große Barmherzigkeit Gottes, die eine Generalamnestie möglich mache. Wo steht das in der Bibel? Steht nirgendwo. Da wird plötzlich argumentiert, aber die Liebe Gottes erfordert das. Das behaupten Sie. Gottes Liebe hat das möglich gemacht, dass er seinen Sohn dahingegeben hat, damit wir heute Frieden mit Gott machen. Und dieses Angebot ist zeitlich beschränkt, limitiert. Und das erfordert in seinem Ernst einen Ruf zur Umkehr und zum Glauben. Darum die, die keine Hoffnung haben, die sind traurig und die spüren den Schmerz des Todes. Wenn ich durch meine Dägerlocher Wälder jogge, berührt es mich jedes Mal schwer, dass da am kleinen Königsträßle die zwei jungen Menschen in dem Autounfall im letzten Jahr ums Leben gekommen sind, die da mit 140 gegen einen Baum gerast sind. Und da steht ja da steht irgend so ein Wort von, was weiß ich, einem asiatischen Weisen drin, an diesen Baum hingemacht, wenn sie da Richtung Schönberg fahren. Und da steht drin, dass das Geheimnis des Lebens mit seinem Schlüssel verschlossen sei in einer Kapsel, die in einer anderen Seite, wo sich gegenseitig da irgendwo zuhaben und da kommen wir nicht bei in dieses Geheimnis und so. Im Grunde die Trostlosigkeit, keine Hoffnung. Das ist schwer. Und das müssen wir Menschen sagen zu Lebzeiten. Und ich würde Sie einfach bitten, dann die Frage offen zu lassen, wenn Menschen sagen, ja, was ist dann mit meinem verstorbenen Mann? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber ich möchte, dass Sie heute das Leben ergreifen. Es liegt ein heiliger Ernst über dem und etwas Wunderbares, dass wir Hoffnung haben. Wir müssen diese Zuversicht im Sterben leben und gerade auch über unseren Kranken bitten. Heute soll nicht die Genesung alles sein, sondern dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich sage das mit Zittern, weil ich ja weiß, in meiner eigenen Sterbestunde werde ich doch wahrscheinlich leider auch an diesem Leben kleben. Aber dann müssen andere sagen, du, jetzt geht's hinüber. Und jetzt rüsten wir uns auf den letzten Gang. Und das ist toll, dass wir Christen eine große Hoffnung, eine Zuversicht haben. Und welche wunderbaren Aussagen sagt uns da das Evangelium, dass unser nichtiger Leib verklärt wird, wenn unser Leib zerfällt. Dann sagt Jesus, dass er diesen Leib noch einmal lebendig machen wird und dass wir weiter schauen dürfen als nur bis auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Da gebraucht die Bibel ein Wort, das auch die Heiden sehr beeindruckt hat, das Wort vom Entschlafen. Das ist ein schönes Wort. Das Entschlafen. Das Wegschlafen aus dieser Welt in einen Schlaf fallen, Hiller hat das in einem der schönsten Sterbelieder so gesagt, und fallen ohne Kummer wie Kindlein in den Schlummer. Dass das Sterben sei für die Gläubigen. Das Entschlafen. Das ist natürlich vielen Ungläubigen dann heute wichtig, dass sie sagen, doch Vater ist eingeschlafen, er hat gar nicht mehr leiden müssen. Das ist ja manchmal so makaber, wenn dann die Leute sagen, jetzt geht's ihm gut. Wollte ich mal sagen, sind Sie da so sicher, dass es ihm jetzt gut geht? Denn wenn man mit der ganzen Last seines Lebens in das Licht Gottes tritt, das ist schwer. Im Grund müssen wir alle doch sagen, wie haben wir unser Leben auch beim besten und frömmsten Leben versäumt? Wie wenig haben wir geglaubt? Wie wenig haben wir geliebt? Wenn wir die Wolke der Zeugen vor uns sehen, wie ein Abraham der Welt ihr Urteil sprach und seinen Weg ging einfach der Verheißung nach, wie müssen wir heute ganz anders leben, frei von dem Sehnen nach Geld und Besitz? Wie sollten wir bloß Liebe leben? Es wird in der Ewigkeit einmal bloß wichtig sein, dass ich ganz heute den Auftrag Gottes erfülle. Wir wissen doch gar nicht, ob wir alles Jahresende erleben, aber dass wir diese kurze Zeit noch füllen und da etwas tun für den Herrn, und da werden wir das sagen, oh Herr, sei uns bloß gnädig, wir brauchen deine Barmherzigkeit. Wie viel Nichtiges haben wir da hineingebaut? Was war uns hier Unsinniges wichtig und bedeutsam? Warum eigentlich haben wir uns so mit diesem dummen Zeug beschäftigt? Bin schon in Gedanken bei meinem Daniel vom Sonntag an, wenn wir den als Predigtext haben. Wieso ein Daniel in seiner heidnischen Umgebung gelebt hat, ist doch ein Bild der Christenheit in der Endzeit, in einer wiedergöttlichen Welt. Und er lebte bloß treu dem Herrn. Da schämt man sich. Was sind wir Leute, die sich so vermischen mit der Welt und die überall auf beiden Schultern Wasser tragen. Und da schämen wir uns. Es wäre ganz anders wichtig, dass wir heute treu dem Herrn dienen und ihm gehorsam sind. Also das war dem Paulus wichtig. Sie sind bei dem Herrn. Sie sind bei Jesus. Und sie werden mit Jesus einhergeführt. Früher hat man bei den Beerdigungen mehr gesungen. Leider ist das aus der Mode. Ich würde immer wieder meinen, bei Gläubigen sollten wir auch singen. Das wunderschöne Lied von Johannes Meifert. Jerusalem, du hochgebaute Schach. Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Wo es heißt, was für ein Volk, was für ein edle Schar, kommt dort gezogen schon? Was in der Welt von Auserwählten war, seh ich die beste Kron, die Jesus mir der Herre entgegen hat gesandt, da ich noch war so ferne in meinem Tränenland. Propheten groß und Patriarchen hoch, auch Christen insgemein, die weilen dort, trugen des Kreuzes Jochen der Tyrannen Pein, schau ich in Ehren schweben, in Freiheit überall, mit Klarheit hell umgeben, mit sonnenlichtem Strahl. Wenn dann zuletzt ich angelangt bin im schönen Paradies, von höchster Freude erfüllet wird der Sinn, der Mund von Lob und Preis, das Halleluja reine, man spielt in Heiligkeit, das Hosianna feine, ohn End in Ewigkeit. Mit Jubelklang, mit Instrumenten schön, in Chören ohne Zahl, dass von dem Schall und von dem süßen Ton sich regt der Freudensaal. Mit 100.000 Zungen, mit Stimme noch viel mehr, wie von Anfang gesungen das große Himmelsheer. Und all die Lieder, die sie da singen, Tod, mein Hüttlein, kannst du brechen, oder Christus, der ist mein Leben, was hat das für eine Kraft, gerade auch in den Leidenszeiten? Wir verdrängen das Ganze, ach, jetzt wird hoffentlich besser, warum eigentlich? Es ist sicher auch für unsere Schwerkranken ein großer Trost, dass sie wissen, auch wenn ich falle nicht in bodenlose Tiefen, sondern ich falle in die offenen Arme meines Herrn. Freu dich sehr um meine Seele oder was, Valet will ich dir geben, schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein. Diese Hoffnung haben wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Es war mir mit dem kleinen Büchlein so wichtig, von anderen Leuten das noch einmal aufzuschreiben und zu sammeln. Das ist eigentlich bloß gesammelt, was andere erlebt haben. Gerade, ich glaube, wenn ich recht sehe, ist niemand älter als 40 Jahre, der selbst wenige Stunden nur vom Tod getrennt ist. Und wie das Menschen sagen, in einer ganz großen Ruhe, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dann Leute sagen, es ist nur Freude da. Und das wünsche ich, dass uns das der Herr schenkt. dass wir das haben, eine Hoffnung, wie es die Welt nicht kennt. Und jetzt sagt Paulus ganz deutlich, dass er erwartet, zu Lebzeiten noch die Wiederkunft Jesu zu erwarten. Mir ist auch ganz wichtig, bei unserer Ewigkeitshoffnung spielt das ja eine große Rolle, dieses, was ich erwarte und was wird aus mir. Und bei den ersten Christen war das ein viel größeres Harren auf die Ankunft Jesu, auf die Parousie. Wenn er daherkommt, dann wird er die Welt umgestalten. Immer wieder auch der Ruf, komm doch bald, Herr Jesu. Das Drängen in dieser chaotischen Welt, du musst doch jetzt Frieden schaffen. Sie wissen, dass das ja alles eine ganz verführerische, dumme Ideologie ist, die bei den Christen sich immer wieder einschleicht. Im Moment macht sich da auch wieder was so breit. Der Gedanke, als ob in unserer Zeit noch einmal das Christentum sich über die Welt ausbreiten würde, ist doch nicht wahr. Das ist die Zeit des großen Abfalls. Und das ist einfach Verführung, wenn uns so eingeredet wird von den großen Zahlen der dritten Welt. Sei das so, dass da jetzt in Afrika so viele Millionen Christen sind. Großenteils nur über oberflächliches, enthusiastisches Christentum, das kaum ins Wort Gottes hineinführt. Massenbewegung, wie ein Zauberdeckel obendrauf. Es ist ganz schwer in dieser Zeit und wir warten und sehnen uns auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und in dieser Welt endlich was Neues bringt. Wir warten auf die bis zur Ankunft des Herrn, die Ankunft des Herrn, der sein Reich aufrichtet. Die Königsherrschaft Jesu kommt erst, die ist jetzt eben nicht sichtbar, da ist ganz verborgen in dieser Welt. Nur da, wo gläubige Menschen Jesus Raum geben, ist das Reich Gottes angebrochen in unserer Mitte. Und wir sehnen uns, dass das Reich Gottes sichtbar kommt. Das ist erst in seiner Wiederkunft. Wir wissen nicht, wann das Reich kommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Jesus ungestüm fordert beim Vater, Herr, bald, lass es doch bald kommen. Der Vater weiß allein die Stunde. Deshalb weiß niemand und jeder, der so vorgibt, als ob er wüsste, wo wir in der Endzeit leben, der weiß es eben doch nicht. Der Herr weiß es allein. Nur der Vater im Himmel. Und Jesus drängt, dass er doch bald sein Reich heraufführen kann über diese Welt. Und der Vater weiß die Stunde. Der Vater weiß es allein. Wie kommt das schon in der ersten Christenheit? Komm bald, mach dem Leiden ein Ende. Markus 13, Vers 32. Markus 13 ist ja das große Kapitel der Wiederkunft. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das ist die Stunde, wann Jesus kommt, auf die freuen wir uns. Also das ist nur ein Teilproblem. Was ist mit denen, die gestorben sind? Das, was Christen mehr bewegt, wann wird die Wiederkunft Jesu sein? Die Welt hat ihren Schlusspunkt. Das ist ganz schlimm, dass in den meisten Verkündigungen in der Christenheit das fehlt. Die frohe Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das ist etwas, was einen beflügelt. Und gerade das spornt zur Arbeit an. Denn ich weiß, meine Arbeit ist nicht vergeblich, weil das Reich Gottes kommt ja. Und es ist nicht so, dass mein Tun ein Torso bleibt, sondern ich darf auf ein Ziel zuschaffen. Ich vergleiche es immer gern mit einem Bild, wenn einer im Tunnel bohrt. Und dann sagt er, ich komme aber gar nicht weiter, wenn ich in meinem Tunnel grabe. Es hat einen Sinn, weil von der anderen Seite kommt der Bohrtrupp. Und die schaffen mit schnellen Maschinen. Und das, was du auch nur mit einem kleinen Stück schaffst, das wird von der anderen Seite aufgenommen. Und so ist mit unserer Arbeit, die wir tun. Nichts ist vergeblich, weil von der anderen Seite Jesus kommt. Und das, was sie heute wirken in dieser Welt, in Gerechtigkeit, Güte und Liebe, das wird aufgenommen im wiederkommenden Jesus und seinem Reich. Das ist nicht vergeblich und nicht umsonst. Und da steht es auch mit der Posaune, hier steht es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, also wenn Gott den Befehl an Jesus gibt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Das haben wir genauso in den Worten Jesu, Matthäus 24, Vers 31, in der Wiederkunftsrede. Wir sehen auch, wie das in der Christenheit damals lebendig war. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Damals haben ja die ersten Christen das noch gar nicht denken können, dass das wirklich weltmissionarisch so weit wird. Nur der Paulus hat dann schließlich seine Reisen so weit gespannt, bis an die Enden der damals bekannten Erde. Aber das ist der entscheidende Punkt, wenn das Reich Gottes aufgerichtet wird. Und da sagt uns Paulus, dass wir dann einen neuen Leib bekommen. Die werden auferstehen. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, wie ist das mit dem Widerspruch, ja, wenn ich bei Jesus bin, und wie ist das dort? Ich möchte es Ihnen nicht erklären. Ich kann es nur so nachzeichnen, und ich werde es mal in der Ewigkeit verstehen. Aber ich werde mich hüten, irgendetwas nur zu pressen oder zu biegen, um es besser zu verstehen. Philipper 3, Vers 21, nochmal die schöne Sache mit dem Leib. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir werden nicht einmal mehr diesen Leib haben, der unterworfen ist der Beschränkung der Zeit, der Erde und der Nichtigkeit. Es wird ein Leib sein, der dem auferstandenen Jesus und seiner Leiblichkeit ähnlich ist, seinem verklärten Leib. Das wird das Neue sein. Und das wird dann geschehen in der Auferstehung der Toten. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Nun haben Sie hier ein Musterbeispiel einer Bibelstelle, die von vielen so gedehnt wurde. Da gibt es schon ein Buch, ich habe es nicht in den Fingern gehabt, aber ich habe viel erzählt bekommen, dass da also Autos über die Autobahn brausen und der Autofahrer ist entrückt und das Auto fährt steuerlos dahin. Also diese Entrückung spielt bei vielen eine große Rolle. Und dann ist das ein Hauptproblem, besser Sie es verstehen, in diesen Lehren, die in Amerika eine ganz große Rolle spielen, da haben sie ja viele Kirchen nur deshalb getrennt, ob die Entrückung vor der großen Trübsal stattfindet oder nach der großen Trübsal. Und weil das in der Schrift eben nicht ganz sicher zu entheben ist, umso forscher werden dann die Grenzen aufgerichtet. Ich meine, dass sich die Lehre der Entrückung auf diese Stelle nicht halten lässt. Und es ist, meine ich, die einzige Stelle, wenn ich noch von der Offenbarung einmal absehe. Hier steht doch ganz einfach bloß da, dass ich zum Herrn geholt werde in seiner Wiederkunft. Und die ganze Trennung, diese Erde oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber die Vorstellung, dass ich also hier mitten im Ablauf, etwa dieses Geschehen, kommen würde. Ich weiß, dass sehr liebe Leute, auch die ich schätze und ehre, auch die mit uns herzlich verbunden sind, diese Lehre in einer großen Detailkenntnis verfechten, und deshalb möchte ich auch niemand wehtun und möchte jetzt auch nicht sehr viel dagegen sagen. Ich habe meine Frage einfach, ob ich das so überdehnen darf oder ob es einfach nicht heißt, ich werde, wenn Jesus wiederkommt, aus dieser Erde herausgenommen, und es heißt deutlich, es ist die Auferstehung der Toten und es ist das, wo die Jesus gehören, mitgenommen werden zu ihm und er dann sein neues Reich aufrichtet. Und nun wieder dieses Auseinanderdividieren, was das tausendjährige Reich bedeutet, was das ist, das Endgericht und wo das stattfindet, ich kann es abwarten. Entschuldigen Sie, ich freue mich, wenn manche prophetische Durchblicke haben. Ich möchte einfach am Wort mich freuen und mich ermutigen lassen. Und das, was der Herr mir sagt, reicht mir zum Trost. Mir reicht es, dass ich bei dem Herrn sein werde. Ich glaube nicht, dass wir der Trübsal enthoben werden. Nach dem, was ich in der Offenbarung lese, befürchte ich, dass die Gläubigen auch die schwere, große Trübsal durchleiden müssen. Und dann erst in seiner Wiederkunft zum Herrn kommen, und zwar ganz beim Herrn sein werden. Da gibt es viele Aussagen, die das in der Bibel so sagen. Johannes 12, 26 steht als Parallelstelle unten dran. Das ist immer schon eine Hilfe, wenn man das mal nachschlägt. Johannes 12, 26, da steht: Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Darum werde ich zum Herrn hin entrückt. Ich darf zu ihm hin. Oder äh, 1. Petrus 1, Vers 8. Wir werden ihn sehen mit unaussprechlicher Freude. Das ist die große Erwartung. Ich darf zu Jesus hin. Und da sollen wir auch nicht jetzt den Inhalt verschieben. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich darf dann bei Jesus sein. Ich darf ihm gehören. Auch in dem Kapitel der Liebe, 1. Korinther 13, dem großen Kapitel, dem Hohelied der Liebe. Wir sehen jetzt durch einen dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, ich werde ihn erkennen. Das wird das Große sein, dass ich bei Jesus bin und auch bei dieser Entrückung. Ich meine, es lohnt nicht, dass wir uns hier nun Grabenkämpfe liefern. Lassen Sie das doch offen, was die Schrift uns nicht genauer sagt. Wir freuen uns und warten ab. Es wird noch mal ganz anders sein, als wir es uns vorstellen. Sondern, dass ich bei Jesus sein darf und ich darf ihn sehen, wie er ist. Ich darf mich freuen an seiner Nähe und er wird mich herausholen aus einer Welt, die zerfällt, wo die Elemente zerschmelzen. Er holt mich zu sich in sein Reich. Dass Gott noch mal ein Friedensreich schafft für diese Welt, das ist wunderbar. Wir dürfen auch freuen, dass Gott vielleicht ein Ziel hat, noch einmal seine Schöpfung erneuert. Das ist alles nur ganz schwach angedeutet. Aber das Wichtigste ist, dass ich bei Jesus sein werde. Noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen. Dann ist der ganze Streit nichts daran. Dann will ich laben, mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. So ist auf dem Grabstein von Kierkegaard geschrieben in Kopenhagen. Das ist die Hoffnung der Christen, die uns treibt und die uns erfüllt. Das große Kapitel der Auferstehung, 1. Korinther 15, gehört noch dazu. Das haben wir vorhin schon einmal aufgeschlagen, jetzt noch einmal. Da sagt Paulus, dass die, und nur dort ist es eigentlich der Unterschied, die Wiederkunft Jesu erleben werden, die gerade zu der Zeit auf der Erde sind, die werden verwandelt werden und die anderen, die werden auferstehen. Und das heißt, es wird eben kein zeitlicher Unterschied sein. Miteinander wird das geschehen. Die auferstanden, die Toten werden auferstehen, dann werden die verwandelt werden. Aber es wird kein großes zeitliches Auseinanderfallen geben. Ich sage euch ein Geheimnis im Vers 51 von 1. Korinther 15. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle müssen aus dieser irdischen Leiblichkeit umgewandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Ganz wunderbar ist dies auch im ersten Johannesbrief ausgedrückt, Kapitel 3. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung, die uns da Paulus sagt. Und jetzt auf einmal fällt uns auf, wir ganz nur ein wenig das in Umrissen zeichnen, durch einen dunklen Spiegel. Mehr können wir heute noch nicht verstehen. Und wenn wir mehr wissen wollen, schadet es uns nur. Es ist genug zur Hoffnung. Und wie viele Menschen sind fröhlich gestorben? Ein Stephanus, der sagte, ich sehe den Himmel offen. Der russische Patriarch bei der Erschießung, der dem Erschießungskommando zuruft, lebt wohl, ihr Toten, ich gehe zum Leben. Was hat uns der Herr schon geschenkt? Wie viele Sterbende, die noch die anderen gesegnet haben und dann fröhlich mit frohen Worten heimgegangen sind, auch ein schönes Wort, das Glaubende haben. Und das ist wunderbar, wenn wir die Sterbenden begleiten. Was können wir tun? Sie sagen, ich war noch nie dabei, ich habe es noch nie tun müssen. Das können Sie. Worte sagen, und dann werden Sie merken, Sie können noch viel zu wenig Worte. Jedes Wort klingt wunderbar vor der grauenhaften Macht des Todes. wenn der Schweiß auf der Stirne steht und die Atemnot so groß ist. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Der 23. Psalm. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Fürchte dich nicht, aber ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Aber auch die herrlichen Jesus-Worte, Psalmworte, was sie wollen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, sagen sie alles aus, wenn lernen sie es frühzeitig, Liedverse. Das ganze Gesangbuch ist wunderbar gerade. Dann merken sie auf einmal, dass jedes Lied, auch die Weihnachtslieder, die Adventslieder, voll von Trost sind, der Todesüberwindung. Ein Spottertod ist worden, Osterlieder, aber auch Weihnachtslieder, Pfingstlieder. Und wenn wir sollen unser Leben in des Todes Rachen hineingeben, dann mach uns fröhlich und dann gib uns des Glaubens Zuversicht. Und was das für Lieder sind, gerade auch Vertrauende, sie müssen das jeden Tag beten und sie müssen das sagen, auch vor ihrem eigenen Ängstigen vor dem Tod, dass wir Angst vor dem Tod haben, das ist gut. Das macht, gibt auch den Ernst ab für unser Leben. Wenn einer sagt, er hat keine Angst mehr, dann ist er ein Tor. Es gibt keinen Menschen, der nicht Angst hat. Das ist unsere ganz natürlich, kreatürliche Angst. Wenn schon die Tiere Angst haben beim Schlachthof, wenn sie hineingetrieben werden, ist das natürlich, dass es uns bange wird und dass wir Angst haben, wie viel mehr wir, die wir unser Leben überschauen mit allen Versäumnissen und Fehlern. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir solch eine Hoffnung haben und dass das Schönste noch kommt. Das Schönste kommt noch. Und da gehen wir fröhlich drauf zu. Und das ist auch schön gewesen, dass wir jetzt so viel Zeit hatten, heute Abend einmal darüber zu reden, uns wieder zu ermutigen und einfach mehr auch nicht brauchen, als das, was uns die Schrift sagt.